Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Oscar Wilde.
Koketterie oder nicht, nur gute Autoren können die Moral an einen klingenden Satz verhökern. Wenn Menschen weniger berühmt als Oscar Wilde, jedenfalls rational mit Geld umgehen, indem sie ihre egoistischen Ziele verfolgen, dann wird sich im Rahmen eines freien Finanzmarktes das Vermögen zum Nutzen aller Investoren vermehren. So lautet 200 Jahre nach Adam Smith das Spekulantenmodell des Homo economicus. Wie die aktuelle Finanzkrise anschaulich zeigt, ist das aber nicht der Fall, auch wenn das einige Ökonomen noch immer bezweifeln. Wie jedes Modell weist dieser Homo economicus einen gravierenden Makel auf. Die Realität hält sich bei Zeiten nicht daran. Der Mensch, dafür hat die moderne Verhaltensökonomik und Hirnforschung inzwischen viele empirische Beweise vorgelegt, ist kein Homo economicus, gerade wenn es um das liebe Geld geht.
Manfred Spitzer, Hirnforscher an der Universität Ulm.
Der Homo economicus, also die Idee, dass Menschen sich rational und egoistisch verhalten, und nach dem Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Und damit das funktioniert, braucht man auch die unsichtbare Hand des Marktes. Diese Idee wird durch die Verhaltensexperimente aus den letzten 2 bis 3 Jahrzehnten, also deutlich zunächst mal, falsifiziert. Das ist nicht so. Menschen sind nicht rational und egoistisch.
So sah das auch der Ökonom John Maynard Keynes, lange bevor die Neurowissenschaftler den Menschen in den Gehirnscanner geschoben haben. Keynes, der in der aktuellen Finanzkrise ein Revival erfährt, gab seinen Kollegen zu bedenken, dass das ökonomische Handeln der Menschen auch durch Animal Spirits beeinflusst werde, von Instinkten und Gefühlen. Positive, wie beispielsweise Fairness, liegen dabei mit negativen wie Gier im Clinch. Und deshalb neigen kapitalistische Volkswirtschaften, die sich selbst überlassen bleiben, zu Exzessen. Es kommt zu gesellschaftlichen Manien und Ausbrüchen von Panik.
Stefan Schulmeister, Ökonom.
Wenn Sie am Börsenparkett waren, dann hätten Sie anschauliche Verhaltensforschung treiben können, so wie der Konrad Lorenz die Graugänse beobachtet hat, hätte man die Trader beobachten können in ihren Erregungszuständen, wie Preisbewegungen Gefühle bewegen, Gefühle wieder Preise bewegen, wie sich das bündelt zu Herdeneffekten, wo dann alle einem bestimmten Trend nachlaufen.
Der Umgang der Casino-Kapitalisten mit dem Geld scheint den Keynesianern recht zu geben. Jetzt muss der Staat als Regulierer eingreifen und bekommt dafür sogar von den Proselyten der neoliberalen Ökonomie stillen Applaus. Das war lange Zeit nicht so. Falls irgendein Akteur auf dem Finanzmarkt noch behauptet, er gehe rational mit Geld um, stellt er sich aus Sicht der Verhaltensökonomik und Hirnforschung jedenfalls ein atavistisches Zeugnis aus.
Den Homo economicus, den gibt's tatsächlich. Er heißt Schimpanse. Die Schimpansen verhalten sich immer nur rational egoistisch und kümmern sich nicht um Fairness.
Falls erfolgreiche Finanzspekulanten wie beispielsweise Warren Buffett noch immer darauf beharren sollten, reale Spielarten des Homo economicus darzustellen, sind sie aus Sicht der Verhaltensökonomik also wohl nur das, rasierte Schimpansen, die Schlips und Anzug tragen. Nur das Objekt der Begierde ist abstrakter geworden. Aus Bananen sind inzwischen Wertpapiere geworden.
Nun, ich gehe mal davon aus, dass die cleverer sind als Schimpansen.
Der Hirnforscher Manfred Spitzer aus Ulm.
Zu unterstellen, ich sag mal im Sinne eines kruden Wildwestkapitalismus, dass alle Menschen zunächst einmal rationale Egoisten sind und dann sich vielleicht auch noch, wenn sie genug Gehirn gewaschen sind, auch noch nett verhalten, ja, das ist völlig falsch. Das widerspricht vielen Einsichten der naturwissenschaftlichen Erforschung über den Menschen. In anderen Spielen stellen Menschen zum Beispiel Gleichheit aktiv her, bezahlen sogar dafür, damit der ungerechte Ausfall einer Geldverteilung wieder gerechter gemacht wird. Dafür zahlen Menschen Geld in entsprechenden Spielsituationen. Menschen sind also aktiv an Fairness interessiert, sie sind aktiv an Gleichheit interessiert. Menschen kooperieren miteinander und wir sind Kooperationswesen. Unsere Evolution hat uns dazu gemacht, deswegen jetzt zu sagen, wir haben endlich mal kapiert, was Menschen sind, nämlich rationale Egoisten, die jeder nur an sich denken und für sich sorgen, das stimmt einfach faktisch nicht.
Demnach ist die Finanzkrise nur der Vorhang für eine globale Verlustsummeninszenierung, die ein paar Leute reich macht. Auf der Bühne eines deregulierten Finanzmarktes dürften die Wertpapierjongleure den Homo economicus imitieren, während der Mensch in Wahrheit mit Geld ganz anders umgeht. So erweist sich der sprichwörtlich gewordene Casino-Kapitalist dann bloß als die letzte Reanimierung eines Modellmenschen, an dem nur eines rational und wirklich echt scheint, seine Geldgier.
Die Geldgier, das heißt das reine Streben nach einem Quantum, ich will mehr haben, ich will höhere Rendite haben, diese einfache Logik entspricht durchaus dem Homo economicus. Ja, vielmehr, der Homo economicus ist ja gerade von dieser Art von Geldgier gleichsam als theoretisches Inkognito abgezogen worden.
Karl-Heinz Brodbeck, Ökonom an der Hochschule für Politik in München.
Es bleibt richtig als nackte Beschreibung der Geldgier für die Finanzmärkte. Dort regiert wirklich dieses rücksichtslose, egoistische Maximieren. Ohne Rücksicht auf die Belegschaft werden da Firmen ausgeschlachtet durch Private-Equity-Firmen. Da gilt eben das, was die Verhaltenswissenschaft, also die Hirnforschung, herausgebracht hat, nicht. Man nimmt keinerlei Rücksicht. Mitgefühl spielt keine Rolle. Der Kontext wird ausgeklammert. Diese abstrakte Macht der Geldgier gilt eben für einen ganz speziellen Sektor, der sich volkswirtschaftlich und jetzt weltwirtschaftlich als höchst schädlich erwiesen hat.
Gierig war auch schon der vormonetäre Mensch. Das abstrakte Geld passt allerdings so gut zu Gier, weil man es gegen jedes Objekt der Begierde eintauschen kann. Trotzdem müssen die Casino-Kapitalisten das Spiel erst lernen, weil der Mensch an sich nicht geldgierig geboren wird.
Uns Menschen ist Triebbefriedigung angeboren, wie jedem Tier auch. Und wenn man jetzt ein Proxy für Triebbefriedigung hat, nämlich ein Zahlungsmittel, mit dem ich was kaufen kann, was immer ich gerade mag, dann ist uns sozusagen kulturell anerzogen, dass wir diesem Zahlungsmittel nicht hinterher eifern, aber zumindest dieses Zahlungsmittel erwerben wollen. Deswegen gehen die Menschen arbeiten. Aber dass wir jetzt also geldgierig geboren würden, ist eine extreme Verkürzung dieses Sachverhalts und so schlichtweg falsch.
Die Liebe zu Geld als Besitz, im Gegenteil zu Liebe als Weg zu den Freuden und Realitäten des Lebens, wird als das erkannt werden, was es ist. Eine einigermaßen abscheuliche Morbidität, einer dieser halbkriminellen, halbkrankhaften Neigungen, die man mit einem Schaudern den Händen von Spezialisten auf dem Gebiete der Geisteskrankheiten übergibt. John Maynard Keynes.
Das Geld in diesem Finanzsystem hat nur eine fixe Idee, die unendliche Vermehrung.
Der österreichische Autor Robert Menasse.
Es entkoppelt sich von allem, was es daran hindert. Also es entkoppelt sich daher die Finanzwirtschaft von der Realwirtschaft. Es entkoppelt sich die Finanzwirtschaft daher aber auch von der Politik. Es entkoppelt sich auch vom normalen, sinnlichen, menschlichen Leben. Es entkoppelt sich von der Vorstellungskraft des Einzelnen. Es entkoppelt sich von allen Fesseln, von allen Beschränkungen. Es hat nur eine fixe Idee, die Unendlichkeit. Das ist halt der vergegenständlichte, faustische Trieb. Es will ein Paradox herstellen. Es will Unendlichkeit auf der Basis endlicher Ressourcen. Und es will unter dem Anspruch der menschlichen Bedürfnisbefriedigung vollkommen frei sein von jedem konkreten menschlichen Bedürfnis.
1993, also lange vor der heutigen Finanzkrise, schienen zwei amerikanische Finanzmathematiker tatsächlich eine Formel gefunden zu haben, mit der sich der Traum von der unendlichen Vermehrung des Geldes zu verwirklichen schien. Fisher Black und Myron Scholes. Mit ihrer Formel ließ sich angeblich der Preis von Finanzoptionen exakt bestimmen. Das wäre eine echte Gelddruckmaschine gewesen. Warum? Ein Beispiel. Wenn eine Aktie, sagen wir, $100 wert ist und ich glaube, dass ihr Wert innerhalb eines Jahres auf $200 steigen wird, dann wäre es doch lukrativ, wenn ich die Aktie zu diesem Zeitpunkt kaufen könnte. Habe ich recht, mache ich einen Gewinn. Irre ich mich, kostet es mich nur den Kaufpreis der Option. Genau diesen Preis konnten Black und Scholes mit ihrer Zauberformel bestimmen. 1994 wurde also eine Investmentfirma gegründet, die zunächst Milliardengewinne für die Investoren abwarf. Als Boni obendrauf setzte es 1997 den Wirtschaftsnobelpreis für die beiden Finanzmathematiker. Die Formel schien den ungewissen Preisschwankungen am Aktienmarkt ein Schnippchen zu schlagen. Das Risiko schien endgültig gezähmt. Alles lief perfekt. Zunächst.
Es war zu allen Zeiten so, dass selbstverständlich spekuliert wird.
Der Finanzmathematiker Walter Schachermeier von der Universität Wien.
Selbstverständlich gibt es immer Risiken, denen gewisse Erträge gegenüberstehen müssen und wo Leute diese Risiken eingehen, in der Hoffnung, hier extra Erträge zu erwirtschaften. Das ist per se nichts Böses, das hat eine wichtige wirtschaftliche Funktion. Das war immer so und das wird auch so bleiben.
Ein Jahr nach der Verleihung des Nobelpreises war die Investmentfirma von Black & Scholes pleite. Die amerikanische Notenbank vermittelte eine Finanzspritze durch 14 Wall Street Banken in der Höhe von über 3 Milliarden Dollar. Was war geschehen? Black & Scholes hatten ihre Formel lediglich mit Daten aus den letzten 5 Jahren gefüttert. Hätten sie 11 Jahre zurückgeblickt, wäre ihnen beispielsweise der Börsenkrach von 1987 aufgestoßen. Kurz, die Nobelpreisträger wussten viel über Mathematik, aber nicht genug über Geschichte. Wie sagte schon Keynes, ein Markt kann in einer Krise länger irrational bleiben, als man selbst solvent bleiben kann.
Was ist das Paradigma, von dem wir ausgehen in der Finanzmathematik? Es gibt keine Arbitrage. Oder, so wie es die Amerikaner sagen, there is no such thing as a free lunch. Also konkret gesprochen, die Bildung der Preise hängt einfach von unglaublich vielen Faktoren und sehr vielen Akteuren ab. Und das Ganze ist zu kompliziert, um es im Detail zu analysieren. Daher erklärt man es durch einen Zufallsprozess, ähnlich wie dem Aufwerfen einer Münze. Also unterm Strich, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Dollar gegen Euro in einem Monat notieren wird und ich versuche das auch gar nicht. Ich kann Ihnen aber einiges darüber sagen, über die Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie sich im Laufe eines Monats Dollar gegen Euro entwickelt.
Wo die Finanzmathematik sich nicht auf verfügbare Daten stützen kann, stochert auch sie im Nebel der Ungewissheit. Ihre landläufigen Modelle zur Geldvermehrung sind blind für extreme Ereignisse, wie beispielsweise dem Platzen der amerikanischen Immobilienblase Ende 2006. Das gehört aber zur Realität des Finanzmarktes. Es sind nicht die normalen Handelstage, die über große Verluste entscheiden, sondern die Tage, an denen es dramatische Ausreißer gibt. Deshalb sind prognostische Aussagen, die auf Wahrscheinlichkeitskalkülen basieren, vielleicht nur mathematische Fiktionen. Zukünftige Ereignisse, wie zum Beispiel der totale Einbruch der Hauspreise, treten nicht zu 9 oder 99% ein, sondern entweder ganz oder gar nicht. Als Trost bleibt den Finanzmathematikern nur, eine korrekt berechnete Wahrscheinlichkeit ist auch dann korrekt, wenn sie sich nicht verwirklicht.
Der Oktober ist einer der besonders gefährlichen Monate für Aktienspekulanten. Weitere gefährliche Monate für Aktienspekulanten sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, August und Februar. Mark Twain.
Die finanzmathematischen Kniffe zur Geldvermehrung werden im Rahmen eines ökonomischen Modells vorgenommen, das mit stillschweigenden Vereinfachungen operiert. Dem Dogma der Effizienz der Märkte, der Vorstellung, dass die Dynamik der Finanzmärkte stets zum Gleichgewicht tendiert, dass die Finanzakteure über vollständige Informationen verfügen und eben stets rational handeln. Das ist im real existierenden Finanzkapitalismus aber nicht der Fall. Anleger schwanken beständig zwischen Angst und Gier, Herdentrieb und Risikoaversion, was zur Folge hat, dass Entscheidungen oft gänzlich irrational ausfallen. Dazu kommt noch, dass die Geldanleger natürlich miteinander kommunizieren. Ihre tausendfachen Interaktionen erzeugen eine unabsehbare Zahl von Rückkoppelungen, vor denen mathematische Gleichungssysteme versagen müssen. Bereits für grobe Annäherungen wäre ein utopischer Rechenaufwand nötig.
Sie finden eine ganze Reihe von sogenannten Todsünden, die an der Börse, am Finanzmarkt festgestellt werden.
Erich Kirchler, Wirtschaftspsychologe an der Universität Wien.
Eine der wesentlichsten ist die sogenannte Overconfidence, die Selbstüberzeugung, zu wissen, wohin ein Prozess läuft. Eine Selbstüberzeugung, die eine Überschätzung darstellt, aber auch die Meinung, man könnte sozusagen das Geschehen kontrollieren. Man hätte die Macht der Kontrolle über verschiedene Dinge und weiß dann doch, dass sie einem aus der Hand laufen. Better than average Effekt, die Vermutung, besser zu sein als der Durchschnitt. Das finden wir nicht nur an der Börse. Auch Autofahrer sind der Meinung, dass sie etwas besser fahren als der Durchschnitt. Im Börsengeschehen findet man auch die häufige Anwendung von Abkürzungen in Entscheidungsprozessen. das, was besonders hervorsticht an Information, geht in die Urteilsbildung stärker ein als Informationen, die schwieriger verfügbar sind. Die werden vergessen, ausgeblendet, weniger gewichtet, haben ein geringeres Gewicht. All diese Vorgänge haben ihre Bedeutung und Berechtigung, aber sie können manchmal eben in die Irre führen. Und das wird wenig reflektiert.
Der Mensch geht irrational mit Geld um. Dafür haben Verhaltensökonomik und Hirnforschung in der letzten Zeit viele Indizien gesammelt. Beispielsweise unterliegen wir einer permanenten Illusion über den Geldwert. Ein Euro ist nicht immer gleich viel wert für uns. Deshalb machen wir im Alltag wahrscheinlich weniger Schulden, als uns die verzockten Milliarden auf den Finanzmärkten jetzt suggerieren. Dazu ermutigen offensichtlich erst die laxen Spielregeln im Casino-Kapitalismus.
Also wenn ich Schulden mache, dann finde ich 5 Euro Schulden viel schlechter, als ich 5 Euro auf der Bank positiv habe.
Der Hirnforscher Manfred Spitzer aus Ulm.
1 Euro in einem Jahr ist für die meisten Menschen viel weniger wert als 1 Euro jetzt. Die Zinsen mitgerechnet, die meisten Leute haben 1 Euro jetzt viel lieber als meinetwegen 5 Euro in einem Jahr, obgleich das eigentlich viel mehr Geld ist. Und so gehen wir also mit Geld im Grunde genommen sehr irrational um.
Ein Finanzspekulant, der solche Phänomene besser reflektiert als die meisten seiner Kollegen, ist der Amerikaner George Soros. Ins Rampenlicht der Öffentlichkeit trat der Multimilliardär und Hedgefondsmanager schon 1992, indem er mit Leerverkäufen gegen das britische Pfund spekulierte. Soros zwang die britische Notenbank zur Abwertung und erzielte damit einen riesigen Profit. Er hatte sich Pfund geliehen und dann auf dem Devisenmarkt verkauft, um das britische Pfund unter Druck zu setzen. Die britische Notenbank versuchte entgegenzuhalten, indem sie die Pfund aufkaufte und dafür Dollar aus ihren Beständen hergab. Aber Soros wusste, dass die Dollarbestände der Notenbank begrenzt waren und warf immer mehr Pfund auf den Markt, bis der Notenbank die Dollar ausgingen und die Abwertung des Pfund nicht mehr verhindert werden konnte. Die abgewerteten Pfundbestände kaufte Soros dann mit einem Bruchteil der erlösten Dollar zurück. Reingewinn: rund 1 Milliarde britisches Pfund. Auch beim Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers, auf den beinahe der Einsturz des Weltfinanzsystems gefolgt wäre, waren solche Leerverkäufe im Spiel. Sie sind ein typisches Beispiel dafür, wie man reich werden kann auf dem Finanzmarkt, indem man das eigentliche Kapital der Wirtschaft destabilisiert, das Vertrauen, vor allem in das Geld.
Die Gehirnforschung sagt ganz klar, dass Vertrauen letztlich ein Spezialfall ist des Vorhersagens von einer Sache, die dann auch eintritt. Und diese Sache ist eine positive Sache. Mit anderen Worten, wenn sich mein Partner so verhält, dass ich ihn immer besser vorhersagen kann, dann kann ich mein Verhalten auch schon immer besser auf ihn einstellen und kann sogar schon meine Reaktion auf ihn planen, wenn er sich noch gar nicht verhalten hat, weil ich weiß ja sowieso, wie er sich demnächst verhält. Und das ist letztlich Vertrauen. Vertrauen hat also was mit Prädiktion zu tun, mit Vorhersage des Verhaltens eines anderen. Und wenn ich vertrauenswürdig sein will, zum Beispiel, dann muss ich mich vorhersagbar für den anderen verhalten. Und was die Finanzmärkte dann gemacht haben, ist, dass sie Risiken eingegangen sind, wo keiner mehr irgendwie was vorhersagen konnte, weil die Produkte, die man da gegenseitig verkauft hat, so kompliziert waren, dass das Risiko einfach nicht mehr absehbar war. Niemand hat mehr das Risiko verstanden, ja. Und dann konnte auch kein Vertrauen mehr entstehen und ganz plötzlich schlägt dann sowas um und dann plötzlich vertraut niemand mehr niemandem und dann fließt kein Geld mehr und dann bricht das ganze System zusammen.
Geld ist für den Menschen aber in erster Linie eine Sache des Vertrauens. Und die Verhaltensökonomik und Neurowissenschaft haben in Spielexperimenten und Gehirnscannern festgestellt, dass sich Vertrauen paradoxerweise rentiert, wenn der Mensch es ausgibt. Das ist auch in Geldangelegenheiten so. 1 Milliarde britisches Pfund Reingewinn durch dubiose Leerverkäufe. Und dennoch ist George Soros vielleicht kein reicher Mann, behauptet zumindest die empirische Glücksforschung. Denn in den Komfortzonen der westlichen Industrienationen gilt, wer mehr als 25.000 Dollar im Jahr verdient, bemisst seinen Reichtum am Reichtum der anderen. Auch für George Soros gilt nur der relative Reichtum. Und es könnte ja sein, dass Kollege Warren Buffett in einem Jahr ein paar Milliarden mehr erspekuliert hat. Ärgerlich.
Wenn man Menschen ganz einfach fragt, in welcher Gesellschaft lebt ihr lieber? Einer, wo alle 50.000 verdienen und ihr verdient 70.000 oder in einer, wo ihr 200.000 verdient und alle anderen verdienen 220.000, ja. Und dann leben die Leute lieber in einer Gesellschaft, wo sie 70.000 verdienen, wenn alle anderen nur 50.000 verdienen. Also wo sie mehr haben als die anderen. Auch wenn es weniger ist als in dem anderen Szenario, wo aber die anderen noch ein bisschen mehr haben. Es geht um den relativen Reichtum und nicht um den absoluten Reichtum. Deswegen sagen ja auch die Amerikaner, derjenige verdient gut, der 100 Dollar mehr verdient als der Mann der besten Freundin seiner Frau.
Erich Kirchler, Wirtschaftspsychologe.
Die Soziologie, die Ökonomie und die Psychologie finden das Geld bis zu einem bestimmten Maße tatsächlich notwendig ist, um eine bestimmte Zufriedenheit, ein bestimmtes Lebensglück zu erreichen. Also die Meinung, egal in welchem Teil der Welt man lebe, wie hoch der Wohlstand sei, sei Bezug auf Lebenszufriedenheit irrelevant. Diese Meinung muss revidiert werden. Also in der dritten, vierten, fünften Welt, wo die Mittel zum Überleben nicht gegeben sind, da ist tatsächlich ist so, dass die Verbesserung des Wohlstandes zu einer Verbesserung auch der Lebenszufriedenheit führt.
Ohne Geld ist man eine Leiche. Indisches Sprichwort.
Einen weiteren Trost für Nicht-Casino-Kapitalisten liefert die Theorie des abnehmenden Grenznutzens von Geld. Wer mehr als ca. 1.500 Euro netto pro Monat verdient, wird durch zusätzliches Geldvermögen nicht zufriedener oder gar glücklicher.
Das heißt nicht, dass die Reichen nicht mehr verdienen wollen. Das heißt nur, dass wenn die mehr verdienen, sie deswegen nicht glücklicher sind. Die Frage, macht Geld glücklich? Bis zu etwa 15.000 Dollar pro Kopf pro Jahr? Ja, ab 20.000? Nein, das kann man so sagen.
Casino-Kapitalisten werden also erstens durch ihre Spekulationen nicht wirklich reich, sondern nur reicher und zweitens auch nicht glücklicher. Ihr Leben ist nur stärker von diesem Wohlstandsparadoxon bestimmt und sie befinden sich in einer hedonistischen Tretmühle, die eigentlich sehr anstrengend ist. Reiche gewöhnen sich rascher an einen höheren Wohlstand, da verblasst das Glück recht schnell, das ihnen das Geld bringen könnte. Auf den Designeranzug muss deshalb die Golduhr folgen, dann die Edelkarosse, die Villa, die Luxusjacht und so weiter. Kurz, es ist mit dem Geld wie bei der Sucht. Das wusste schon der Philosoph Arthur Schopenhauer. Der Reichtum gleicht dem Seewasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Wer glücklich sein möchte, der investiere also nicht nur ins Geld. Und das gilt auch in Krisenzeiten.
Beispielsweise eine gut funktionierende Beziehung, sinnstiftende Tätigkeit, einen Beruf, der zufriedenstellend ist, karitative Tätigkeiten etc. All diese Aspekte spielen eine wesentlich größere Bedeutung in Bezug auf Lebenszufriedenheit.
Geld ist besser als Armut, wenn auch nur aus finanziellen Gründen. Woody Allen.
Die Welt als Casino. Das war der vierte und letzte Teil unserer kleinen Geldphilosophie in der großen Krise. Gestaltet und präsentiert von Armin Stadler und er hat für Sie auch eine umfangreiche Literaturliste zusammengestellt, zu finden auf unserer Homepage oe1.orf.at und zu erfragen beim Ö1-Service unter oe1.service@orf.at oder unter der Telefonnummer 01 für Wien 501 70 371.